Heute haben wir den Abschluss unserer Predigtserie unterwegs Jünger werden. Da haben wir jetzt seit April uns immer wieder mit beschäftigt, was es bedeutet, mit Jesus zu leben, was es bedeutet, sich auf diesen Weg zu begeben, auch einen Weg von Veränderung einzuschlagen. Und wir hoffen, dass es für die, die regelmäßig dabei waren, manches da ein bisschen klarer gemacht hat. Wir hoffen natürlich, dass etliche sich auch herausfordern lassen, im Glauben Schritte zu gehen, mal Neues zu wagen, Neues zu entdecken und dann auch Neues zu erleben und Gott wirklich so in das ganze Leben mit reinzunehmen und alle Bereiche unseres Lebens so von Gott ausleuchten zu lassen. Und auch dann nie zu sagen, jetzt bin ich irgendwie fertig, jetzt bin ich an einem Punkt, von dem will ich mich nicht mehr weiter bewegen, von dem will ich nicht mehr weitergehen. Und wir sind verschiedene Schritte auf diesem Weg gegangen. Was heißt es ganz grundsätzlich, Jesus nachzufolgen? Wie sieht es aus, von ihm zu lernen? Was heißt es, auf diesem Weg gemeinsam zu dienen? Was heißt es, auf diesem Weg andere mit in ein Team mit reinzunehmen? Und ja, wir hoffen, dass es neu zu solchen Entschlüssen führt. Zu diesem Jesus, von dem wir etwas gehört haben, mit diesem Jesus wollen wir leben und zu dem hin wollen wir unterwegs sein. Und heute schauen wir uns noch einmal einen Text an und der greift so einen Aspekt heraus, den wir vielleicht bisher noch nicht ganz so beachtet haben, dass wir nicht nur gemeinsam im Team unterwegs sind, dass wir nicht nur gemeinsam etwas machen, sondern dass wir an der Stelle wirklich auch auf andere achten und wir werden merken, das hat dann auch etwas immer damit zu tun, dass wir auf uns selber achten und uns um andere kümmern. Für sich selbst und andere sorgen, so steht es schon hier vorne und ich lese dazu einen kurzen Text aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 20, die Verse 28 bis 32. Kann man auch hier vorne dann wieder mitlesen. Der da redet, ist Paulus, aber da sage ich gleich noch etwas zu. Da heißt es, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jedem Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe, und das oft genug unter Tränen. Und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, so dass ihr zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, das ewige Erbe erhaltet. Für sich selbst und andere sorgen. Wir versuchen zusammen mal auf 3 Fragen eine Antwort zu finden. Und die erste Frage heute Morgen ist, was meint das überhaupt, sich für sich selbst und andere zu sorgen. Paulus ist hier in einer Situation, wo er das letzte Mal mit Leitern einer Gemeinde zusammentrifft, mit der er sehr eng verbunden war, die Gemeinde aus der Stadt Ephesus. Und das war die Gemeinde, wo er so die längste Zeit an einem Ort mit einer Gemeinde mal unterwegs war. Mehrere Jahre und das heißt, da ist wirklich eine intensive Verbindung entstanden. Und jetzt ist Paulus auf der Reise nach Jerusalem. Und es gibt verschiedene Anzeichen, die sich auch immer mehr verdichten auf diesem Weg, dass jetzt, dass das letzte Zusammentreffen für immer sein könnte. Und man merkt, wie Paulus diese Gemeinde am Herzen liegt. Und wie er diese Gelegenheit nutzt, mit viel Herzblut nochmal den Leitern Wichtiges mitzugeben. Seine Sorgen auszudrücken, was ihm schwerfällt, wenn er jetzt dann denkt, was auf die Gemeinde wartet. Nochmal zu sagen, wo sie einen besonderen Fokus drauf legen sollen und die Gemeinde dann stark zu machen für kommende Zeiten. Und ich finde es so wertschätzend, wie Paulus von dieser Gemeinde hier redet, wie man merkt, das ist ihm nicht egal. Er ist mit dieser Gemeinde verbunden, er hängt mit viel Herzblut daran, aber er macht es deshalb, weil es die Gemeinde ist, von der es ja hier heißt, Gott hat sie durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Das ist etwas von dem Adel und von Wert von Gemeinde. Vielleicht bist du total gerne hier, vielleicht bist du auch hier und hast manchmal so einen gewissen Frust über manche Dinge, die kompliziert sind, auch in Gemeinde, für manches, über manches, was länger dauert, was ein bisschen mühsam ist. Vielleicht hast du auch manche Erfahrungen mit Kirche gemacht, wo du sagst, boah, das fällt mir echt schwer, mich da immer wieder drauf einzulassen. Aber hier wird etwas deutlich davon, wie immer Gemeinde ist. Es ist die Gemeinde, für die Jesus sein Blut gegeben hat. Und es gilt für jede Gemeinde, die sich in seinem Namen versammelt. Und wenn ihm diese Gemeinde so viel wert war, dann sollten wir auch nicht so schnell leichtfertig und nur aus so einer frustrierten Anti-Haltung drüber sprechen. Aber das nur ganz nebenbei. Es ist die Gemeinde, die Gott ganz viel wert war, um die es Paulus auch hier geht. Und dann fängt er an mit der Aufforderung zur Fürsorge und sagt, achtet auf euch selbst und achtet auf andere. Um beides geht es. Und es geht darum, als Nachfolgerin Jesu, als ein Jünger unterwegs zu sein und dabei, ja, auf sich selber zu achten und auf andere. Und beides ist ja irgendwie miteinander verknüpft. Ich kann mich um andere kümmern und kann meine ganze Kraft und Zeit und alles in andere investieren und kann mich dabei selbst völlig vergessen und kann dabei selbst kaum noch auf mein eigenes Leben achten. Was mich prägt, wo ich Zeiten habe, wo ich auftanke. Und wir brauchen das beides, den Blick für andere, aber auch den Blick für uns. Und wir merken das, denke ich, immer wieder auch in unserem Leben, da wo wir immer nur geben und auspowern, das funktioniert nicht. Deswegen habt Acht auf euch selbst und auf die Herde. Und da merken wir hier an der Stelle schon, das ist jetzt nicht irgend so eine buddhistische Achtsamkeit, mit der man irgendwie unterwegs sein soll, sondern es geht wirklich um Nahrung für die Seele, es geht um die Gottesbeziehung. Da aufzutanken, in der Verbindung mit Gott aufzutanken und dann aus dieser Verbindung heraus auch für andere zu sorgen. Und darüber haben wir ja jetzt immer wieder nachgedacht in den vergangenen Wochen. Jünger zu sein heißt, mit anderen unterwegs zu sein, Verantwortung für andere zu übernehmen und zu überlegen, wo habe ich die Möglichkeit, für andere diese Funktion zu übernehmen. Und natürlich spricht Paulus hier erstmal Gemeindeleiter an. Und dann könnten jetzt alle die, auf die das nicht zutrifft, sich schön zurücklehnen und könnten sagen, das geht uns ja alles nichts an, das ist ein Text für eine ausgewählte Personengruppe, hat uns nichts zu sagen. Und bis zum gewissen Grad ist das natürlich so, zuerst sind hier Leiter der Gemeinde angesprochen, aber das Prinzip lässt sich ja übertragen. Denn in der Gemeinde gibt es ja nicht nur die große Ebene, wo es irgendeine Leitung gibt, die das Ganze im Blick haben muss, sondern es gibt ja auch die kleinere Ebene. Und ich kann auch in irgendeinem Team Leiter oder Leiterin sein und verantwortlich mit anderen unterwegs zu sein. Und wenn Jüngerschaft, dieses Leben mit Jesus, wenn das etwas ist, was am besten immer gemeinsam funktioniert, dann beinhaltet das so eine Haltung, ich sag mal, der pastoralen Fürsorge für andere, auch in den kleineren Einheiten. Nicht nur so zentral von oben organisiert, sondern auch in den kleineren Beziehungen. Da die anderen im Blick zu haben. In der Kleingruppe, im Hauskreis, im Jugendkreis, Mitarbeiterteam, es kann sogar im Kochteam oder wo auch immer passieren, aufeinander zu achten. Und das sorgt ja gerade dafür, dass eben nicht so eine Pyramide entsteht, wo alles dann nach oben wandert und alles bleibt immer nur bei der Leitung hängen oder beim Pastor hängen. Natürlich hat Leitung in der Gemeinde eine besondere Verantwortung, aber wir sind aufgerufen, das nicht immer nur nach oben wegzuschieben, sondern genau in dieser Haltung unterwegs zu sein, aufeinander zu achten. Und dann sind wir bei der zweiten Frage, warum ist das eigentlich wichtig? Zweiter Punkt, warum ist das wichtig? Und das hat damit zu tun, dass der Lebensweg als Christ eben offensichtlich nicht automatisch einfach ist. Wir sind unterwegs in dieser Welt, wir sind noch nicht im Himmel und es gibt Schwierigkeiten, von denen Paulus dann hier relativ deutlich redet. Er hat diese Gemeinde gegründet, mitgegründet und er weiß, die haben noch keine jahrelange Erfahrung. Die haben keinen biblischen Unterricht gemacht, um sich mit Themen auseinanderzusetzen. Die sind nicht schon jahrelang in der Bibelstunde gewesen, um Antworten geben zu können, die haben noch nicht viel Erfahrung. Und jetzt ist er weg und er merkt, die Gemeinde steht in der Gefahr, dass sie auf alle möglichen Stimmen hören. Es braucht dieses Aufeinanderachten, dieses Füreinander-Dasein angesichts der vielen Stimmen, die auf eine Gemeinde damals schon einströmen und es braucht es heute auch angesichts der vielen Stimmen, die auf Gemeinde heute einströmen. Letzte Woche haben wir hier den Abschluss vom biblischen Unterricht gefeiert und da habe ich das für die Teenager im Speziellen gesagt, dass sie so eine Zielgruppe sind, wo jeder irgendwie kommt und sagt, so musst du sein und das musst du machen und ja, man weiß gar nicht, was soll man jetzt machen, aber das gilt ja nicht nur für die jungen Leute, das gilt ja auch für uns. Von allen Seiten wird einem das empfohlen und jenes geraten und dieses Ideal vor Augen gestellt. Und manchmal müssen das gar nicht solche konkreten Bedrohungen sein, die hier recht plastisch geschildert werden. Ja, nicht immer tauchen diese Bedrohungen als reißende Wölfe auf, die ich sofort als Bedrohung erkenne, sondern vielleicht können sie auch ganz subtil und unauffällig kommen. Und ich habe das schon öfter gesagt, wir leben in dieser Welt und das ist auch gut so, dazu sind wir aufgerufen. Aber das bedeutet eben auch, wir hören die gleichen Dinge wie andere, wir atmen so die gleiche Luft, wir leben im gleichen Klima. Und wir alle werden geprägt von bestimmten Aussagen, ob das jetzt in der Werbung ist, ob das die Botschaften sind von Filmen, die Botschaften von irgendwelchen Serien, die Botschaften, die Lieder uns vermitteln. Gerade da, wo sie eben nicht als reißender Wolf kommen, sind sie vielleicht nochmal umso herausfordernder. Und dann gibt es vielleicht auch solche Themen, die uns als Christen herausfordern und die vielleicht konträr dem entgegenstehen, was unseren Glauben ausmacht. Und wir sind aufgefordert, das miteinander zu beprüfen und bewerten zu können. Und ich habe einfach mal zwei Beispiele oder ein paar Beispiele herausgegriffen. Das große Thema, ein glückliches Leben ist ein erfülltes, erfolgreiches und gesundes Leben. Und es gibt es ja dann auch gleich in der frommen Variante. Als Christ geht es dir gut und wenn du das alles richtig machst, dann wirst du mit Wohlstand und Gesundheit gesegnet. Das führt dann vielleicht dazu, dass ich das mache, was mich glücklich macht und eigentlich nur noch das mache, was mich glücklich macht und was mich nicht mehr glücklich macht, kann ja nicht gut sein. Und dann stehen wir in der Gefahr, dass diese Welt um uns herum, die uns sagt, du musst das alles haben und du musst dich über das definieren, was du hast, dass das auch unseren Glauben prägt. Und dass solange alles gut ist, dass der Glaube funktioniert, aber dass der Glaube dann angefochten ist, dass er dann nicht mehr tragfähig ist, wenn genau diese Dinge mal wegbrechen. Da, wo wir auf diese Stimme hören, da haben wir Krankheitsdiagnosen, beruflichem Misserfolg oder zerbrochenen Beziehungen nichts entgegenzusetzen. Und wo wir uns auf diese Spur begeben, da ist Glaube gefährdet. Und damit zusammenhängt ja so dieser andere Trend, du musst dein Leben möglichst selbst optimieren, du musst das Beste aus deinem Leben machen. Du bist der Kapitän deiner Seele und du bestimmst die Richtung. Man könnte es ein bisschen überspitzt sagen, du bist das Zentrum von allem und du musst gucken, dass du im Zentrum stehst. Und wo wir uns auf diese Spur begeben, da ist es klar, dass wir misstrauisch werden gegenüber einem Schöpfer, von dem wir in Gottes Wort lesen, der uns sagt, wozu wir eigentlich hier sind, der uns sagt, wer wir sind, der uns sagt, was unsere Identität ist. Und da, wo wir selber zum Zentrum von allem werden, da wird es schwierig, ein Wort, auch ein kritisches Wort von jemand anderem zu akzeptieren, auch ein Wort von Gott zu akzeptieren, vor allen Dingen dann, wenn es mich in Frage stellt. Und das fängt ja schon ganz am Anfang der Bibel an und diese Einflüsterung, die zieht sich so durch. Und wo ich mich auf diese Spur begebe, ich entscheide selber, was gut und richtig ist, da wird es natürlich schwierig, Gottes Wort noch in mein Leben reinsprechen zu lassen, vor allen Dingen da, wo es, wie ein Theologe mal gesagt hat, dann so widerborstig ist. Da, wo es mich mal völlig in Frage stellt, das wird schwierig, wenn dieses Ich entscheide, was gut und richtig ist, zum Leitstern meines Lebens wird. Aber es untergräbt das Vertrauen in Gott, es macht es schwer, Gott zu vertrauen. Und wir könnten da jetzt noch viele weitere Themen besprechen, viele Herausforderungen, die Glaube schwierig machen, die Auseinandersetzung mit Wissenschaft und manches andere. Und wir könnten jetzt an der Stelle, wenn wir von diesen reißenden Wölfen hören, das große Klagelied anstimmen und könnten sagen, wir schimpfen auf die böse Welt da draußen, weil da ist alles ganz schlecht, also machen wir die Fenster zu, die Türen zu, dann kommt nichts mehr von dem rein und dann sind wir sicher und wir halten uns von all dem fern. Und dann schauen wir in diesen Text und dann sehen wir, was Paulus sagt, Vers 30. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu drehen. das wird noch subtiler. Die Gefahr für den Glauben, sie kommt aus der Mitte der Kirche. Die Verführung kann in der Mitte der Kirche anfangen und dann muss ich nicht auf die da draußen schimpfen, wenn schon von ganz frommer Seite genauso der reißende Wolf durch die Hintertür reinkommen kann. Und ich möchte damit jetzt nicht Panik machen, ganz bewusst nicht, aber ich möchte zum einen daran erinnern, ja, Glaube ist umkämpft. Und dass wir auch immer wieder zweifeln, dass wir Dinge in Frage stellen, ist einfach so eine kleine Erinnerung. Wir sind noch in dieser Welt und da werden wir auch immer wieder Dinge in Frage stellen. Und da wird bei uns in unserem Leben etwas in Frage gestellt werden. Und das ist auch gut, wenn es dazu führt, dass wir Dinge durchdenken, dass wir Dinge auf den Prüfstand stellen und nochmal zu einem vertiefteren Verständnis zu kommen. Aber es zeigt eben auch, da wo Glaube noch nicht so gefestigt ist, wir sind aufgerufen, uns miteinander, umeinander zu kümmern. Und gerade da, wo es Dinge gibt, die ganz fromm klingen, aber doch in eine andere Richtung führen. Deshalb sollen wir aufeinander achten. Und deshalb gibt es eine Verantwortung für Menschen in Verantwortung, aber auch für uns alle miteinander, immer wieder zu schauen, was ist das Original und was ist eine billige Kopie? Was ist eine Fälschung? Was ist das Zentrum? Und was sind vielleicht auch Dinge, die sind völlig egal und was sind wirklich schädliche Einflüsse? Und das Ziel, als Jüngerin, als Jünger Jesu unterwegs zu sein, ist ja an der Stelle, selber mündig zu werden und genau das beurteilen zu können. Eben nicht mehr nur davon abhängig zu sein, was hat mein Pastor gesagt oder was sagt der Gemeindeleiter, sondern selber auch Dinge bewerten und beurteilen zu können. Und auf diesem Weg sollen wir uns miteinander bestärken, auf diesem Weg sollen wir uns miteinander begeben, dass wir mündige, selbstständige Christen werden. Wie kann das aussehen? Wie kann diese Fürsorge aussehen? Paulus fängt mit dieser Aufforderung an, gebt Acht auf euch selbst. Und es gibt natürlich gerade eine Menge Tipps, was man alles machen soll, um auf sich selbst zu achten und was für den eigenen Körper gut ist. Und ja, ich kann Seminare für den Rest des Jahres besuchen und Bücher für noch darüber hinaus. Aber hier geht es natürlich nochmal ganz speziell um die Beziehung zu Gott. Natürlich hat das immer auch eine körperliche Dimension, aber hier geht es um die seelische Dimension. Was hilft mir da aufzutanken? Wie sieht deine Hygiene für die Seele aus an der Stelle? Hast du solche persönlichen Zeiten mit Gott und hast du solche Zeiten auch mit anderen? Zum Beispiel in einem Hauskreis, in einer Kleingruppe. Gibt es da Menschen, die dir auch mal so in dein Leben reinsprechen dürfen, die dich auch mal korrigieren dürfen? Und ich finde es total wichtig, dass wir uns an der Stelle nicht auf die falsche Fährte begeben lassen. Wir müssen jetzt Wolfsforscher werden und genau gucken und uns genau beschäftigen, wie könnte denn der mögliche reißende Wolf aussehen, der uns da begegnen könnte. Die genau kennen. Ich glaube, der Weg ist ein anderer. Wir müssen das Original möglichst gut kennen. Dann ist nicht so viel mit der Fälschung und den falschen Strömungen beschäftigen, sondern das Original möglichst gut kennenlernen. Uns nicht mit irgendwas beschäftigen, sondern mit Gott und mit seinem Wort. So ist es ja wohl auch mit Polizisten, die im Falschgeldbereich arbeiten. Die kommen gar nicht hinterher, alle neuen möglichen Tricks und was auch immer zu entdecken, aber sie werden möglichst gut geschult, die Originale zu erkennen, die sich eben nicht ändern. Und anhand einer guten Kenntnis des Originals dann zu sagen, okay, das ist jetzt aber kein echter Geldschein. Und wir können darauf vertrauen, dass wir einen Gott haben, der sich uns gezeigt hat, der sich uns offenbart hat. Wir können ihn kennenlernen. Und er hat Dinge über sich gesagt. Und wir haben die Möglichkeit, das zu hören. Und dann ist es wichtig, mehr Zeit mit dem Original als mit irgendwelchen Fälschungen zu verbringen. Natürlich die kritischen Anfragen nicht einfach totschweigen. Und nein, Glaube ist, wie gesagt, nicht immer einfach. Und da gibt es Themen, die kann ich nicht einfach beantworten. Aber nur weil manches schwierig ist, heißt es ja nicht automatisch, dass das alles nicht so sein kann. Und das muss bei mir persönlich anfangen und dann Kreise ziehen. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, das hier vorne jetzt gleich auftaucht. Das ist so ein römischer Brunnen, von denen in Rom und in anderen Städten natürlich viele rumstehen. Und es funktioniert so, dass das Wasser in die obere Schale fließt. Und dann, wenn diese Schale voll ist, dann füllt sie die nächste Schale und dann wieder die nächste. Wenn die obere Schale gefüllt ist, dann kann sie weitergeben an andere. Und wir müssen in unserem Leben darauf achten, dass unsere Schale zu oberst immer wieder gefüllt wird. Wenn die leer ist, dann können wir auch nichts an andere weitergeben. Dann können wir auch nicht mit anderen unterwegs sein, auch nicht in andere investieren und für andere da sein. Aber wenn unsere eigene Beziehung zu Gott intakt ist, wenn wir uns darum kümmern, dann kann das überfließen zu anderen. Ohne dieses Auftanken wird es irgendwann nicht mehr funktionieren. Dann wird dieser Brunnen trocken fahren. Wir brauchen unser Ohr an Gottes Stimme, an seinem Wort, auch wenn es mal unbequem ist. Paulus hat vorher einmal gesagt, in der gleichen Rede, im gleichen Kapitel, dass er versucht hat, den ganzen, wie er es sagt, Ratschluss, so den ganzen Plan Gottes zu verkündigen. Also nicht nur die angenehmen Dinge, sondern auch die herausfordernden. Darum geht es, das alles zu hören. Ohne diese Verbindung fahren wir geistlich trocken. Und dann, wenn diese Schale gefüllt ist, dann kann das überfließen zu anderen. Und dann kannst du dich fragen, mit wem bist du gerade hier, auch in der Gemeinde unterwegs oder auch darüber hinaus? Für wen kannst du so eine Fürsorgefunktion übernehmen? Wen kannst du begleiten, vielleicht auch anleiten? Und es wird viel schwieriger, wenn man das immer nur nach oben delegiert. Es geht viel mehr in die Breite, wenn jeder das an der Stelle übernimmt und einübt, wo er unterwegs ist. Das kann eins zu eins sein, wo ein langjähriger Christ mit einem anderen unterwegs ist. Das kann im Hauskreis, in der kleinen Gruppe passieren, auf ganz unterschiedlichen Wegen. Aber da können wir darum ringen. Wie sieht es aus, Glaube zu leben in diesen Herausforderungen? Welche Antworten können wir geben auf bestimmte Fragen? Finden wir welche, finden wir keine? Wie lernen wir das auszuhalten? Und wir können unterwegs sein in der Haltung, mit der Paulus hier auch unterwegs ist. Er spricht davon, er war unermüdlich, Tag und Nacht, darum geht es nicht so sehr, aber er war unermüdlich, mit ganzem Herzen dabei, oft genug unter Tränen. Und da merken wir etwas davon, wie er um andere Menschen gerungen hat, wie die ihm nicht egal waren, wenn sie irgendwelche anderen Wege gegangen sind. Und an der Stelle ist es gut, auch einem Missverständnis vorzubeugen, aufeinander achten. Das kann ja auch so einen negativen Beigeschmack haben. Das kann sowas von Stasi haben, sage ich mal. Die haben auch alle aufeinander geachtet. Da wusste man auch genau, was der andere macht. Aber das war nicht Fürsorge. Das war Kontrolle. Das war Machtmissbrauch. Darum geht es nicht. Wir brauchen die Haltung eines Hirten. Wir brauchen nicht die Haltung des Hirtenhundes, der nur kläfft und notfalls auch mal in die Waden beißt, sondern wir brauchen die Haltung des Hirten. Den Hirten, der natürlich auch die Schafe auf dem richtigen Weg halten will, aber der das macht, indem er vorangeht, der das macht, indem er auch mal ein Schaf trägt, indem er denen zurechthilft, indem er die auch mal zurückholt, die gerade falsch abgebogen sind, der korrigierend eingreift, aber der eben fürsorglich ist. Und das ist der Hirte in der Bibel immer wieder. In dieser Hirtenhaltung können wir miteinander unterwegs sein und Menschen begleiten auf ihrem Weg und diese gute Nachricht, von der wir hier reden, nicht nur kennen, sondern sie wirklich auch auf unser Leben anzuwenden und zu überlegen, wo und wie macht es einen Unterschied. Und das Ziel ist ja gar nicht, dass wir alles wissen, das Ziel ist gar nicht, dass wir immer Recht haben, sondern das Ziel ist, dass wir uns stärken in einem Glauben, der auch Herausforderungen aushält und dass wir uns auf diesem Weg begeben und uns gegenseitig immer wieder gemeinsam zu Gott bringen. Und das ist das, was Paulus hier auch macht. Paulus ist auf einem Weg, wo er weiß, er wird bald für diese Gemeinde nicht mehr da sein. Und dann ist es wieder gut zu wissen, es ist Gottes Gemeinde. Paulus kann der Gemeinde nicht alle Gefahren wegnehmen, er kann ihr nicht alles ersparen, aber es ist Gottes Gemeinde. Und deswegen befiehlt er sie auch Gott an. Ich vertraue euch, so endet das, Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, sodass ihr zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, das ewige Leben erhalten. Wir können uns gegenseitig Gott anbefehlen. Ja, und oftmals wissen wir ja selber auch im Miteinander nicht mehr weiter. Was ist jetzt die Lösung für diese oder jene Frage? Keine Ahnung. Aber wir können da, wo wir nicht mehr weiter wissen, uns gegenseitig Gott anbefehlen und sagen, ja, hilf du, kümmer du dich drum. Und wir können das wissen in allen Herausforderungen. Gott ist der Herr. Und die Botschaft von seiner Gnade, die hat Kraft. und die stärkt uns. Und diese Botschaft, die ist eben auch etwas ganz anderes als alle anderen Botschaften, die wir so hören. Und das ist das, was das für Aufeinanderachten am besten zum Ausdruck bringt. Wir bringen uns gegenseitig zu Gott, denn das ist der beste Ort, wo wir jemand anderen hinbringen können. Im Gebet und gemeinsam den guten Hirten entdecken, so wie Gott sich uns vorgestellt hat in Jesus. Und ich finde es spannend, dass von dieser Haltung, von der Paulus hier spricht, wie er mit der Gemeinde unterwegs war, dass noch viel mehr davon in der Haltung des großen und guten Hirten Jesus sichtbar wird. Denn Jesus ist derjenige Hirte, der bereit war, alles zu geben. Der nicht nur unter Tränen, sondern auch unter Schmerzen sein Leben gegeben hat für uns. Der bereit war, etwas zu geben und zu dienen. Und der gleichzeitig hingebungsvoll und liebevoll und sanftmütig und fürsorglich war und der damit der Gegenentwurf zu allen reißenden Wölfen ist. Er stellt sich als guter Hirte vor die Herde und er war bereit, als guter Hirte sich von den Wölfen zerreißen zu lassen. Und da, wo wir uns an ihm festhalten und wo wir uns nah bei ihm halten, da hält und bewahrt er uns auch bis zum Ende. Und dann können wir in allen Herausforderungen die Nähe des guten Hirten suchen, die Beziehung zu ihm pflegen. Und je näher wir beim Hirten sind, umso weniger können uns irgendwelche Wölfe schaden. Und wir haben jetzt viel darüber nachgedacht in den vergangenen Wochen, was heißt es, mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Und der Text heute betont vielleicht nochmal diese besondere Fürsorge füreinander und für uns selber. Achte auf dich, achte auf deine Beziehung zu Gott. Und dann wollen wir gemeinsam so eine Gemeinschaft von kleinen Hirten sein, die den großen Hirten im Blick hat. Und wo niemand alleine unterwegs sein muss. Denn in der Herde reißt es sich meistens besser als alleine. Und ich hoffe einfach, dass dieses Gesamtbild von Leben mit Jesus, dass es uns nicht nur herausfordert, manchmal ist Herausforderung auch gut, aber dass es uns auch motiviert. Wir können mit diesem guten Hirten und zu diesem guten Hirten hin unterwegs sein und für ihn leben. Amen.